Aufbruch in die Vernunft heißt Ihr Buch. Daraus könnte man ja schließen, dass es bisher so etwas wie Vernunft in der arabisch-islamischen Welt nicht gab. Ist das, was Sie damit aussagen wollen?
Nein, beziehungsweise jein. Also es wurde der islamischen Welt unterstellt, dass es das nicht gab. Und die arabischen Revolutionen haben dieses Bild zumindest ein Stück weit revidiert, denn die jungen Leute in der arabischen Welt, die auf die Straße gegangen sind, haben sich ziemlich eindeutig für Werte stark gemacht, die mit Aufklärung und Vernunft nicht nur kompatibel sind, sondern die sich auch aus dieser Denktradition herschreiben. Freiheit, politische Gleichberechtigung, freie öffentliche Meinung, Rechtsstaat, Staatlichkeit, Good Governance, also gutes Regieren. All das stammt nicht zuletzt aus einer europäischen Wertetradition, die von diesen arabischen jungen Leuten als universale Wertetradition verstanden worden ist. Insofern haben diese Menschen ihren eigenen Anspruch auf die Vernunft kundgetan, den sie vermutlich schon immer hatten, aber eben nicht so klar geäußert haben und haben damit sozusagen denjenigen das Wasser abgegraben, die den Arabern unterstellen wollten oder den Muslimen insgesamt unterstellen wollten, dass sie mit Vernunft als solcher nicht viel am Hut hätten, salopp gesagt.
Sie schreiben in Ihrem Band auch sehr ausführlich über das Verhältnis zwischen dem Westen und der arabischen islamischen Welt und Sie sprechen da unter anderem von mentalen Versehrungen im Verhältnis zwischen den beiden Seiten. Was sind das für Versehrungen?
Ja, es sind Verletzungen, die einerseits die Muslime erfahren haben durch den westlichen politischen Umgang mit der islamischen Welt, durch die Verachtung, mit der wir sozusagen den Völkern des Südens begegnet sind, seit spätestens der Zeit des Kolonialismus. Aber es sind natürlich auch die Versehrungen, die der Westen erfahren hat, die Verletzungen, die wir bekommen haben, ganz konkret durch Terroranschläge von muslimischer Seite, die eine breite Bewegung in unserer Öffentlichkeit sozusagen islamskeptisch gestimmt hat oder gegen den Islam eingenommen hat, Angst vor dem Islam gemacht hat. Das sind die ganz konkreten Verletzungen, aber es gibt natürlich auch mentale Verletzungen. Wenn wir uns anschauen, wie die islamische Welt im Westen wahrgenommen wird, immer schon, dann muss man davon sprechen, dass wir die islamische Welt größtenteils aufgrund unserer politischen und militärischen und wirtschaftlichen Überlegenheit sehr herablassend behandelt haben. Und das empfinden die Muslime sehr, sehr stark. Andererseits haben wir auch sozusagen unsere eigene Gedankenfreiheit, unsere Toleranz ein Stück weit verraten im Umgang mit der islamischen Welt. Einerseits aus Angst, also vielleicht auch aus in gewisser Hinsicht aus berechtigten Gründen. Man konnte Angst haben vor den Terroranschlägen, das stimmt. Aber andererseits auch aus so einer Art von Übervorsicht. Und deswegen spreche ich von diesen Versehrungen.
Bei uns wird sehr laut, teilweise hysterisch über den Islam diskutiert. Sie werfen den Ball jetzt zurück und wenden den Blick aus dieser Diskussion heraus auf unsere eigene Gesellschaft, zum Beispiel bei dem Thema Religion und Politik. Bei uns ist häufig der Vorwurf, Richtung Muslime zu hören, sie würden die Trennung zwischen Religion und Politik nicht kennen und sie würden sie nicht wollen. Diesen Vorwurf wollen Sie aber gar nicht gelten lassen.
Ja, ich finde ihn etwas selbstgefällig. Also man könnte sich nämlich fragen, ob der Unterschied zwischen Glaube und Politik, ob der bei uns wirklich so tief verankert ist, wie wir das gerne hätten. Ich rede nicht nur von so Dingen wie, dass der Staat unsere Kirchensteuer einzieht, sondern auch von ganz elementaren Glaubensgewissheiten, mit denen wir uns tragen. Das muss jetzt nicht zwangsläufig ein Gottglaube sein, aber es kann irgendeine Art von Überzeugung sein, die wir natürlich in die Politik tragen. Und ein religiöser Glaube ist für mich nichts anderes als eine solche Art von Überzeugung. Wenn wir zum Beispiel die Überzeugung haben, dass es einen gesellschaftlichen Fortschritt gibt, also sozusagen das hegelianische Modell, die Weltgeschichte schreitet fort. Es wird letztlich irgendwie auf irgendeine Art und Weise wird es immer besser. Wir entwickeln uns weiter, so wie sich die Technik auch weiterentwickelt, so entwickelt sich auch die Gesellschaft weiter. Das ist eine Art von Überzeugung, die von einem religiösen Glauben nicht unbedingt zu unterscheiden ist. Und es gibt viele Denker, die zum Beispiel den Kommunismus durchaus gleichsetzen mit einer religiösen Überzeugung. Und dasselbe gilt natürlich für rechtskonservative oder auch eher rechtslastige Glaubensüberzeugungen. Wenn man sich anschaut, was dieser Anders Breivik, dieser norwegische Attentäter, da geschrieben hat, dann war er im Grunde ein fanatischer Gläubiger, der den Glauben in die Politik tragen wollte, seine Glaubensüberzeugung. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, das ist ein extremes Negativbeispiel. Die Extremen sind überall die negativen Seiten. Wenn man den Glauben in die Politik trägt und das ein extremer Glaube ist und man dies auf eine extreme oder ausschließliche Weise in die Politik trägt, ist es immer schlecht. Bei uns genauso wie natürlich in der islamischen Welt, auch in der islamischen Welt ist das schlecht, aber ein Stück weit tragen wir alle unsere Überzeugungen, seien sie noch so moderat, in die Politik hinein. Und das muss auch so sein, sonst würden wir ja Politik wie eine Art Roboter betreiben, die nichts mit unseren tatsächlichen Empfindungen und Werten und Überzeugungen zu tun hat.
Die Diskussion in Deutschland ist ja sehr stark geprägt durch die Islamkritiker. Jetzt sagen Sie in Ihrem Buch, die Islamkritik verrät eigentlich mehr über unsere eigene Gesellschaft als über den Islam.
Ja, also Sie können, wenn Sie islamkritische Literatur lesen, erfahren Sie über den Islam nicht viel. Das sind ein paar sozusagen strenge Glaubenssätze, die dann durchdekliniert werden. Das ist, der Islam ist schlecht. Und von da wird dann alles andere abgeleitet. Man lernt über den Islam als solchen gar nichts. Man lernt nichts über die islamische Kulturgeschichte. Aber man lernt sehr viel über das konservative Denken bei uns, darüber, wie sich bestimmte Kreise bei uns den anderen vorstellen oder wie sie ihn konstruieren, wie sie ein Gegenbild zu sich selbst konstruieren und sich selbst dadurch idealisieren. Wenn der Islam schlecht gedacht wird, warum tut man das? Das ist eine sehr, sehr einfache Argumentation. In dem Moment, wo man den anderen, und der andere ist der Islam, denn man selbst ist ja kein Muslim, in dem Moment, wo man sagt, der andere ist schlecht, ist man selber per se logischerweise gut. Also es ist sozusagen eine Form der Selbstbeweihräucherung, die natürlich nicht so direkt vonstatten geht, sondern sehr subtil. Aber es ist ganz klar, dass man sich sozusagen selbst einen ganz guten Satz ins Stammbuch schreibt, wenn man den Islam schlecht macht. Und das ist die Attraktion der Islamkritik, denn in dem Moment, wo die Islamkritik den anderen schlecht machen kann, wird sie allen, die sich nicht als Muslime verstehen, automatisch ein relativ gutes Zeugnis ausstellen. Und das tut, glaube ich, sehr vielen Menschen sehr gut. Und das ist auch einer der Gründe für den Erfolg der Islamkritik. Aber es lässt sich sehr leicht durchschauen, wenn man genauer hinschaut.